So, guten Morgen. Wir hatten letztes Mal und vorletztes Mal uns mit den partiellen Differentialgleichungen beschäftigt. Und das wollen wir heute in einem letzten Beispiel auch nochmal machen. Ein Beispiel, wo wir auch sehen, dass es andere Randbedingungen geben kann, als die, die zunächst mal so ganz offensichtlich sind. Und zwar werden wir die schwingende Membran uns mal vornehmen. Und zwar die schwingende Membran, die kreisrund ist. Das heißt also, wir schauen uns hier in so einer XY-Ebene die Schwingungen an, die senkrecht zur XY-Ebene stattfinden. Wir werden das dann erstmal U nennen. Das heißt also, die Membran, die, also ist jetzt halt eine rechteckige Membran, aber die schwingt halt eben so hin und her. Ne? Und diese Schwingung, die werden wir betrachten. Das heißt also, wenn wir hier dieses U betrachten, dann ist das ein U von X und Y einerseits. Und da es eine Schwingung sein soll, brauchen wir also auch einen Zeitanteil. Das heißt, wir haben also hier so ein U von X, Y und Z. Man kann das Ganze natürlich auch mit einer schwingenden Membran machen, die halt eben rechteckig ist. Dann hat man eine andere Lösung, ganz klar. Geht allerdings auch ganz anders vor und deswegen schauen wir uns mal den etwas schwierigeren Fall an, die Kreisrunde. Gut, die Schwingungsgleichung bleibt trotzdem erstmal identisch mit der, die wir üblicherweise kennen, nämlich die zweiten Ableitungen in den Ortskoordinaten. Und da gibt es halt eben jetzt diesmal zwei, nämlich die X- und die Y-Koordinate. Die wirken dann jeweils auf dieses U von X, Y und T. Und dann haben wir einen Zeitanteil. Das ist einfach die zweite Ableitung von U, X, Y und T. Und dann sehen wir schon aus Dimensionsgründen, dass da irgendein Vorfaktor sein muss. Und ich hatte es schon ein paar Mal gesagt, der muss die Dimension einer Geschwindigkeit haben. Also dieses C hat die Dimension einer Geschwindigkeit. Gut, jetzt hier in unserem Fall ist das C ungleich der Lichtgeschwindigkeit. Das, glaube ich, können wir uns vorstellen, weil es eine mechanische Schwingung ist. Wir werden dann in der Elektrodynamik Ende des Semesters halt eben sehen, dass wir genau dasselbe jetzt für das E-Feld, für das H-Feld, also für das elektromagnetische Feld oder für die elektromagnetischen Felder haben, auch für die Potenziale haben. Und da steht halt eben tatsächlich dieses C für die Lichtgeschwindigkeit. Aber im Augenblick ist es einfach eine Konstante, die halt eben die Einheit Geschwindigkeit hat. So, das Ganze weg ist keine Gleichung, wenn es nicht noch ein Gleichheitszeichen gäbe. Und rechts steht halt eben dann ist gleich 0. Also erste Botschaft ist immer dann, wenn Sie sich mit Schwingungen beschäftigen, gehen Sie immer davon aus, dass Sie die zweiten Ableitungen im Ort minus zweite Ableitung der Zeit mit dem Vorfaktor nehmen können und das ist dann gleich 0. Ich warte jetzt erstmal, bis so ein bisschen die Unruhe wieder weg ist. Ich bin auch fast zu spät gekommen. Aber nur fast. So, zweite Botschaft. Wenn wir die schwingende Membran, die kreisförmig ist, betrachten, dann wäre es machbar, aber sträflich, wenn wir die ganze in kartesischen Koordinaten betrachten würden. Also wir können die in kartesischen Koordinaten lösen, überhaupt kein Thema. Dann sitzen wir wahrscheinlich morgen auch noch da. Ihr verpasst die Hauptvorlesung, verpasst den schönen Freitagabend und so weiter. Deswegen überlegen wir uns, wie gehen wir stattdessen vor. Kreisförmige Membran, hat jemand eine Idee, was man stattdessen nehmen könnte? Polarkoordinaten, Zylinderkoordinaten. ist jetzt erstmal genauso gut, weil wir werden die dritte Dimension nicht betrachten. Also dieses U, das lassen wir schon noch als U stehen. Das U entspricht dann halt eben dem Z in den Zylinderkoordinaten und insofern Polarkoordinaten oder Zylinderkoordinaten. Alles gut. So, das heißt, wir gehen also von den X- und Y-Werten, gehen wir rüber in den R und Phi. Na, und das Z in den Zylinderkoordinaten, das ist dann quasi unser U. Aber das lassen wir auch genauso stehen, wie es ja ansonsten bei den Zylinderkoordinaten stehen bleiben würde. Ich denke mal, im Wesentlichen sind die Transformationen von XY in R und Phi bekannt. Ich mache es nochmal ein bisschen klar für all die, die vielleicht ein Semester später eingestiegen sind. Also das R wäre dann halt eben jetzt, wenn das jetzt irgendein Vektor wäre, dann wäre das R der Betrag des Vektors und das Phi wäre dann halt eben dieser Winkel, eigentlich ist der Winkel, sorry, dann ist das der Winkel gegenüber der X-Koordinate. So, also, nach diesem Bild hier ist X also nichts anderes als R mal Cosinus Phi. Und Y ist gleich R mal Sinus Phi. Oder halt eben, wenn man es jetzt umgekehrt betrachten wollte, also das sagt uns quasi, wie ich X und Y aus R und Phi ausrechnen kann. Wenn ich es umgekehrt haben will, dann habe ich halt eben hier die Aussage, dass das R gleich X² plus Y² und daraus die Wurzel ist. Und das Phi ist halt eben nichts anderes. Also das sieht man sofort hier auch, wenn ich x² und y² nehme, habe ich hier r² mal Cosinus² plus r² mal Sinus². Wir wissen, dass Cosinus und Sinus² 1 ergibt, also steht das genau auslesbar aus der linken Seite. Und beim Phi haben wir es halt eben so, und wir teilen einfach die beiden Gleichungen, dividieren die durcheinander, dann habe ich hier ein Tangens Phi auf der einen Seite stehen, das r kürzt sich weg, und dann habe ich halt eben hier stehen y durch x, also ich dividiere es umgekehrt durcheinander. Das heißt also, das Phi ist der Arcus-Tangens von Y durch X. Gut, jetzt weiß ich nicht, wer hat all schon mal so eine Koordinatentransformation auch im Nappler-Operator, im Laplace-Operator mitgemacht? Wer hat das schon mal gesehen und hat es gut drauf? Sorry? Okay, also komme ich jetzt genau eine Woche zu spät, also habt ihr das alles drauf? Wer will es nochmal sehen? Okay. Gut, also das ist, sagen wir, fast eine Zweidrittelmehrheit. Insofern machen wir es nochmal. Also Ausgangspunkt ist folgendes, dass wir letztendlich ja dieses d2 nach dx² und das d2 nach dy² ersetzen wollen durch irgendetwas in R und irgendwas in Phi. Wie rechnen wir das aus? Wir gehen mal davon aus, dass dieses d nach dx, wenn ich das jetzt in r und phi umwandeln will, so etwas wie ein vollständiges Integral, Differential ergeben muss. Das heißt, dass ich so etwas bilde. Also alle Terme, die jetzt, oder alle Größen, die jetzt statt dem x halt eben auftauchen sollen, und das ist ja r und das ist phi, die muss ich quasi hier noch mit hinschreiben, wenn wir uns als Ableitung hinschreiben. Wenn ich jetzt eine dreidimensionale, also Kugelkoordinaten zum Beispiel, betrachten würde, dann gäbe es halt eben hier noch ein d nach d Theta plus d Theta nach dx. Also alle Größen kommen einfach in dieser Beschreibung vor. Wichtig ist nochmal, das ist zwar ein schöner Eye-Guide, den wir hier haben, aber gemeint ist eigentlich, müssen wir aufpassen, das hier. Das ist insofern ganz wichtig, weil das hier ist einfach nur eine Größe, die so etwas wie ein Skalenelement ausmacht. Also wenn ich jetzt von dem x und y-Koordinaten ausgehe, dann ist ja dx und dy sind ja jeweils so kleine infinitesimale Stücke hier. Naja, gut, genau umgekehrt nach der Zeichen da drüben. Infinitesimale Stücke. Und wenn ich jetzt das Ganze übertrage in dr und dphi, dann, ich mache es mal ein bisschen übertrieben, dann sind das ja solche Stücke. Ja, also dieses dr, das ist das hier, das ist zwar noch schön geradlinig, aber das dphi, das ist ja irgendwie so krummlinig, deswegen nennt man das auch krummlinige Koordinaten. Und das ist nicht 1:1 übertragbar. Also jetzt nicht denken, weil das jetzt hier größer ist, aber allein von der Form her machen wir es so, damit es irgendwie von der Größe her identisch aussieht. Von der Form her sind die nicht eindeutig übertragbar, diese Stücke. Und deswegen kriege ich so einen Skalierungsfaktor hier noch mit rein und das sind eigentlich die Skalierungsfaktoren. Warum ich das so erwähne, ist folgendes. Ich kriege jetzt hier eventuell Größen, in denen steht ein R drin oder hier steht eventuell ein Phi drin, das werden wir ja gleich sehen. Und dieses D nach dr wirkt jetzt nicht auf diese Größe, wo noch das R hier drin steht. Und das D nach dphi wirkt nicht auf das, wo jetzt möglicherweise noch ein Phi drin steht. Deswegen ist es wichtig, dass man das wirklich nur als Skalierungsgröße versteht. Ja, das heißt also, das ist jetzt wirklich nur, nennen Sie es einen Vorfaktor, den ich jetzt ganz bewusst davor nochmal geschrieben habe. Okay, soweit? Gut, dann schauen wir uns mal an, was dieses dr nach dx ist. Also r, ich schreibe es nochmal hin, ist Wurzel aus x² plus y². Ja. Dann ist das dr nach dx, partiell hingeschrieben, dr nach dx ist gleich, ich glaube, das wissen Sie aus der Schule noch, 1/2 mal Wurzel aus x² plus y², äußere Ableitung, und innere Ableitung, das x² differenziert, ist halt eben 2x. So, dann wollen wir eigentlich, das könnte man aufhören, aber das ist ja kontraproduktiv, weil jetzt steht immer noch das x und das y irgendwie da drin. Wir wollen stattdessen ja Größen, die jetzt nur von r und phi abhängen. Das heißt, ich ersetze das x als r mal Cosinus phi. Und das x² plus y², das ist ja gerade r, also die Wurzel draus, ist ja gerade r. 1/2 und 2 kürzen sich weg, das heißt also, das ist jetzt das, was rauskommt. Naja gut, das ist auch noch nicht. Natürlich kürze ich noch das r weg und kriege dann hier ein Cosinus phi. Und dasselbe muss ich jetzt für das dphi nach dx machen. Gut, das ist ein bisschen schwerer. Weil das müsste ich noch wissen von der Schule her, was der Arcus Tangens von irgendetwas ist. Weiß es noch jemand? Gut, ich muss auch gucken. Also das ist, nochmal, was haben wir geschrieben? Arcus Tangens von y durch x. Das ist 1 plus das Argument im Quadrat. Das ist die äußere Ableitung. Und dann habe ich noch die innere Ableitung, also 1 durch. Und dann habe ich noch die innere Ableitung, da steht ja y durch x abgeleitet, das heißt also y sozusagen als konstanter Faktor, das betrachte ich gar nicht. Und das 1 durch x gibt ein minus 1 durch x². Gut, that's it. Naja, dasselbe Argument wie da, das ist es natürlich immer noch nicht. Jetzt habe ich ja immer noch y und x da drin stehen, außerdem könnte ich noch ein bisschen rumkürzen. Also steht jetzt hier erstmal minus y durch x² plus y². Und das y ersetze ich jetzt, da drüben steht es, durch ein r mal Sinus. Und das x², y² ersetze ich durch ein r². Also steht hier minus Sinus phi durch r. Gut. Damit haben wir im Prinzip Teil 1 schon mal erledigt. Ich kann nämlich jetzt dieses d nach dx halt eben mal hinschreiben. Also das ist dr nach dx. Dr nach dx haben wir gesagt, das ist Cosinus phi mal d nach dr. Und dann gibt es dieses d phi nach dx, das gibt minus Sinus phi durch r mal d nach d phi. Okay, jetzt wissen wir, was die erste Ableitung in x heißt, wenn ich sie in r und phi übersetzen will. Nice to have, aber das reicht natürlich noch nicht, weil eigentlich wollen wir was ganz anderes wissen. Eigentlich wollen wir wissen, ich schreibe es mal gleich hier hin, ich ziehe es dann gleich wieder hoch, was d2 nach dx² heißt. Und das ist so viel wie d nach dx angewendet auf d nach dx. Okay? Und da hinten kommt natürlich dann irgendwie noch eine Funktion, sonst wirkt das ja nicht. Wenn ich das so mache, muss ich jetzt zweimal d nach dx hinschreiben. Also Cosinus phi d nach dr minus Sinus phi durch r d nach d phi. Das wäre der erste Operator. Und jetzt kommt nochmal das d nach dx. Cosinus phi d nach dr minus Sinus phi durch r d nach d phi. Und diese beiden Operatoren wirken jetzt nacheinander auf die Funktion, die jetzt hier hinten kommt. Na, auf das in unserem Fall u von x, y und t, was wir natürlich dann transformieren müssen in ein u von r, phi und t. Okay. Und das ist jetzt ganz wichtig. Deswegen hatte ich es vorhin schon mal gesagt. Jetzt wirkt dieses d nach d phi oder das d nach dr, was hier steht, quasi auf all das, was danach kommt. Das heißt, dieses d nach dr wirkt jetzt einerseits auf diese Klammer im Sinne eines Produktes, natürlich dann aber auch das, was als eigentliche Funktion hinten dran folgt. Oder umgekehrt gesagt, eigentlich lässt man zunächst mal das hier wirken. Wenn das dann seine Wirkung entfaltet hätte, wird hier immer noch ein Cosinus phi da stehen. Es wird immer noch ein Sinus phi durch r stehen. Selbst wenn die beiden Operatoren hier, d nach d phi und d nach dr, ihre Wirkung getan hätten, würden immer noch diese Vorfaktoren hier vor diesem differenzierten Funktion stehen. Das heißt, in dem Fall würde das dr, d nach dr, was hier vorne steht, das d nach d phi, was hier vorne steht, einerseits auf, das nennen wir das r, auf das hier wirken und andererseits natürlich auf das, was hier hinten an Funktion steht. Und das d nach d phi wirkt auf das und auf das und natürlich auf das, was da hinten als Funktion steht. Ganz wichtig. Es hat also wie, wenn hier hinten noch eine Funktion steht, haben wir hier ein Produkt und dann machen wir einfach Produktdifferenziation. Also erster Term differenziert mal zweiter Term plus erster Term nicht differenziert mal zweiter Term differenziert. Okay? Gut, dann schauen wir uns mal die Wirkung von dem Cosinus phi d nach dr an. Na gut. Das wirkt auf das hier. Hat keine Wirkung, ne? Also, weil das, da gibt es kein r drin. Also steht da einfach ein Cosinus Quadrat phi d nach dr. Das wirkt einfach zusammen mit dem auf das, was hier hinten kommt. Das ist der leichteste Term. Jetzt habe ich aber die Wirkung des ersten Terms auf diesen zweiten Term mal der Funktion hier hinten. Also kommt Cosinus Phi. Aha, und jetzt gibt es hier dieses 1 durch R. Also schreiben wir zunächst mal ein Minuszeichen hin, weil hier steht ja ein Minuszeichen. Dann gibt es hier ein Sinus Phi. Und dann wird dieses D nach dr auch auf das R hier wirken. Also gibt es ein 1 durch R Quadrat. Allerdings mit dem Minuszeichen, also gibt es insgesamt ein Pluszeichen. Und dann hat das zunächst mal in Bezug auf diesen Term seine Wirkung verloren und es kommt nur noch das d nach d phi. Jetzt kommt aber im Prinzip dieser Operator ja nochmal, nämlich in seine Wirkung zu dem Term da hinten, also zu der Funktion, die da hinten noch virtuell steht. Also schiebt man einfach insgesamt durch. Da steht dann minus Cosinus Phi, Sinus Phi durch R und dann D nach dr, D nach d Phi. Und das ist die Wirkung des ersten Operators auf alles, was da hinten folgt. Also immer bei den Operatoren mit dran denken, da kommt noch etwas. Der Operator muss insgesamt auf irgendwas wirken können. Ja. Wenn Sie irgendeinen Schreibfehler sehen, sagen Sie sofort, ja, da stimmt was nicht. So, bei dem zweiten Teil ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil dieses D nach Phi von der Erwartungshaltung wirkt jetzt also auf das Cosinus Phi, wirkt auf das Sinus Phi und wirkt natürlich auch auf die Funktion, die da hinten steht. Also lassen wir es erstmal auf den ersten hier wirken. Dann haben wir hier minus Sinus Phi durch R. Dann wirkt es auf dieses Cosinus Phi, da kriegen wir also nochmal ein Sinus und ein Minuszeichen. Cosinus abgeleitet gibt ein Minus Sinus. Und dann hat es seine Wirkung in Bezug auf das Teil hier verloren. Da steht dann hier nur noch ein D nach dr. Und dann lassen wir es mal auf das Teil hier hinten wirken. Da steht jetzt hier ein Minus Sinus Quadrat Phi, Minus Sinus Phi durch R. Das R nehmen wir gleich mal mit. Allerdings mit dem Pluszeichen, weil Minus Minus, da könnt ihr gleich mal mit drauf achten, dass ich das nicht irgendwie verhutzel. Und dann gibt es jetzt hier nochmal einen Sinus, der differenziert wird, gibt also einen Cosinus Phi. Und dann hat es seine Wirkung verloren und es steht einfach nur noch ein D nach D Phi da. Und zwar dieses D nach D Phi. Gut, das kann man jetzt nicht differenzieren, was das eine, was das andere ist, aber ich glaube, wir sehen es. So, und dann wirkt das ganze Teil quasi nochmal auf das, was hier hinten steht. Dann brauchen wir es einfach nur durchzuschieben. Dann steht also hier minus Sinus Phi durch R mal dem Cosinus Phi. Und dann steht einmal D Phi und einmal dr. Und dann kommt noch der letzte Teil, also wo die beiden hier quasi zusammenwirken, also ein Plus Sinus Quadrat Phi durch R Quadrat und dann steht dann D2 nach D Phi Quadrat. Jo, wenn ich mich jetzt... Sinus Phi, Cosinus Phi, Delta nach Delta Phi.
Der vorletzte Teil in
der Mitte. Der da? Ja. Woher der kommt? Sinus Phi durch R. Jetzt wirkt das D nach D Phi auf den Sinus. Er gibt einen Cosinus und ich hoffe, dass die Vorzeichen alle richtig sind. Aber das werden wir jetzt sehen. Ja? So, jetzt gibt es ein paar Terme, die kommen doppelt vor. Cosinus, Sinus, R Quadrat, D nach D Phi. Sinus, Cosinus, R Quadrat, D nach D Phi, den gibt es doppelt. Den hier, D Phi, dr, D Phi, dr, Cosinus, Sinus durch R, Sinus, Cosinus durch R, den gibt es doppelt. Haben wir noch was? Eins, zwei, drei, vier, fünf Terme. Eins, zwei, drei, vier, fünf Terme. Sieht gut aus. So, was haben wir uns jetzt eingehandelt? Also das schöne D nach dx Quadrat, das haben wir jetzt in fünf Terme zerlegt. Naja, also mein Versprechen, wir machen es mal in Polar- oder in Zylinderkoordinaten, dann wird das Ganze einfacher. Das sieht jetzt mal nicht so aus. Ne? Weil ich ja gesagt hatte noch, wenn wir es jetzt in x und y lösen, dann sitzen wir morgen früh noch da. Wenn wir jetzt mit fünf Termen arbeiten, sitzen wir morgen früh auch noch da. Aber die Rettung naht, wenn wir nämlich das d2 nach dy Quadrat uns auf ähnliche Weise vornehmen, und das machen wir jetzt nicht, sondern ich traue euch zu, dass ihr das einfach übertragen könnt. Also genau denselben Schritt, den wir jetzt hier gewählt haben, den muss man da halt eben nochmal gehen. Dann gibt es jetzt Folgendes. Dieser Term hier, das ist ein Sinusquadrat Phi D2 nach dr Quadrat plus ein Cosinus Quadrat Phi durch R d nach dr plus Cosinus Quadrat Phi durch R Quadrat d 2 nach d Phi Quadrat. Und dann gibt es da noch einen Term, minus 2 Sinus Phi Cosinus Phi durch R Quadrat d nach d Phi. Und dann gibt es noch einen Term, plus 2 Sinus Phi Cosinus Phi durch R d nach d Phi d nach dr. Gut. Und jetzt muss ich ja, wenn ich diesen reduzierten Laplace-Operator da nehmen will, also dx2, dy2, muss ich die beiden ja addieren. Das heißt also, ich bilde jetzt hier quasi die Summe von den beiden. So, was sehen wir jetzt? Wir haben einen Term, der heißt plus 2 mal Cosinus Sinus R Quadrat d nach d Phi minus 2 Sinus Cosinus R Quadrat d nach d Phi. Das heißt, die beiden hier in der Summe canceln die sich. Hier gibt es so einen Mischterm d nach dr, d nach d Phi, und den gibt es hier auch. Cosinus Phi Sinus Phi durch R minus 2 mal. Und hier gibt es dasselbe Sinus Cosinus durch R plus 2 mal. Das heißt, die beiden canceln sich. Naja, jetzt haben wir schon mal das Ganze erheblich reduziert. Dabei bleibt es aber noch nicht. Weil jetzt haben wir hier diesen Term und diesen Term. Da steht Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat. Also wie gesagt, immer summieren, ne? Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat und jeweils ein d2 nach dr Quadrat. Das heißt, Cosinus Quadrat, Sinus Quadrat gibt also eine 1. Und dann passiert dasselbe hier nochmal. Auch da fliegt der Sinus Quadrat und der Cosinus Quadrat weg. Und was haben wir dann noch? Und dann gibt es dasselbe hier nochmal. Auch da fliegt jeweils das Cosinus Quadrat und das Sinus Quadrat weg. Ja, das reduziert das Ganze ganz erheblich. Wir sehen, dass wir da insgesamt nur noch drei Terme überbehalten. Und dass wir also sagen können, dass das d2 nach der x Quadrat plus d2 nach der y Quadrat gerade ist d nach dr Quadrat plus, was ist der nächste Term, 1 durch r d nach dr, und der dritte Term, das ist dann einfach 1 durch r Quadrat d2 nach d Phi Quadrat. Gut, das heißt, also wir sind jetzt einigermaßen entspannt. Wir haben zwar keine zwei Terme mehr, es sind nur noch drei Terme mehr. Dafür sind wir im richtigen Koordinatensystem, nämlich in einem Polar- oder Zylinderkoordinatensystem, und haben jetzt schon die Hoffnung, dass das halt eben einigermaßen erträglich berechnet werden kann. Statt so einer Beschreibung sehen Sie ab und zu auch Folgendes. Ich habe ein Gleichheitszeichen deswegen dazwischen geschrieben, weil die beiden Darstellungen sind identisch. Wenn man das d nach dr halt eben wecken lässt, dann hat man ja auch zunächst mal die Wirkung von dem d nach dr auf das Teil hier und die Wirkung dann halt eben von dem d nach dr auf das, was da hinten als Funktion kommt. Also hier kommt ja dann insgesamt nochmal eine Funktion hinten dran. Dann sieht man also, dass das genau dasselbe ergibt, was hier vorne steht. Also können wir das auch, also wir können die beiden Beschreibungen ineinander überführen. Gut. Das heißt, um es jetzt nochmal abschließend zu sagen, unsere Differentialgleichung, die hier in der ersten größeren Zeile steht, die sieht jetzt wie folgt aus. D2 nach dr² plus 1 durch r, d nach dr plus 1 durch r², d2 nach dφ², angewendet auf das u von r, phi und t. Minus der zeitabhängige Anteil d2 nach dt Quadrat, u von r, phi und t, das ist gleich 0. Das ist unsere neue Differentialgleichung jetzt in Zylinderkoordinaten. Soweit erstmal für alle klar. Weil jetzt kommt der nächste Schritt. Ich möchte ganz gerne erstmal den ersten Schritt für alle verdeutlicht haben. Drei, zwei, eins. Ich mache beide. Gut. Dieses U von R und T, R, Phi und T. Das zerlegen wir wieder, wie wir es auch vorher schon dreimal geübt haben, in zwei Anteile, in ein V von R und Phi, das können Sie nennen, wie Sie wollen, und in ein T von T. Also machen wir so einen Produktansatz und hoffen, dass halt eben dann die Variablen irgendwie separieren. Ich fasse das jetzt mal, damit ich das nicht jedes Mal wieder hinschreiben muss, jetzt nochmal in einfach diesen reduzierten Laplace-Operator zusammen. Und wir sehen, dass der reduzierte Laplace-Operator, der ja nur R- und Phi-Differenzationen hat, dass der also nur auf das V von R und Phi wirkt, mal dem T von T, minus 1 durch C Quadrat. Und hier sehen wir, dass es gibt also nur ein D nach dt in diesem Term hier. Der wirkt also nur auf dieses T von T. Das heißt, das V von R und Phi schreibe ich wieder vor. Und hier steht halt eben jetzt die zweite Ableitung nach der Zeit, die auf das T von T wirkt. Und das ist gleich 0. Und was wir jetzt wieder machen, das kennen wir auch schon zur Genüge, wir dividieren durch V von R und Phi und durch T von T und T und kriegen also dann hier im ersten Term ein Laplace, was wirkt auf das V, geteilt durch das V von R und Phi, das T nach dt von T, das dividiert sich weg. Und dann steht hier ein minus 1 durch c Quadrat, das v dividiert sich weg. Und dann steht hier das d2 nach dt Quadrat, wirkend auf das t von t, geteilt durch das t von t. Und das ist 0. Hier in der Zeile? Naja, ich habe dieses u ersetzt durch v mal t. Nichts weggelassen, da ist nichts weggelassen. Das ist der, also ich habe gesagt, dass das hier, das beschreibe ich einfach durch diesen Laplace-Operator. Der wirkt aber nur auf das V, also nur auf das hier. Und dann ist das so etwas wie ein konstanter Faktor, T von T. Und hier ist es halt eben umgekehrt. Hier wirkt das T von T nur auf das T und das V bleibt einfach als konstanter Faktor davor. Also wieso ein konstanter Faktor? Das ist ein Ansatz. Und wenn er wirkt, ist gut. Und wenn wir nichts rausbekämen, müssten wir dann alles wieder wegwischen und neu starten.
Aber das ist jetzt nicht VT aus der Lagrange-Gleichung, oder?
Nee, nein. Deswegen habe ich auch gesagt, Sie können es nennen, wie Sie wollen. Nennen Sie mal einen anderen Buchstaben. B. Da ist vielleicht dann, na gut, haben wir ein Magnetfeld. Also ist wirklich wurscht, ja. Ist irgendein V, eine Funktion halt eben, ein F. Okay. So, jetzt habe ich hier wieder das übliche Beispiel oder übliche Argumentation. Hier habe ich eine Funktion insgesamt stehen, die hängt nur von R und Phi ab. Hier habe ich eine zweite Funktion stehen, die hängt nur von T ab. Und beides zusammen soll 0 ergeben. Das heißt also, bis auf diesen Vorfaktor C Quadrat, muss das F identisch mit dem G sein. Und das für alle R-Werte, das für alle Phi-Werte und das für alle T-Werte. Das heißt, was da hinten jetzt steht, also F ist gleich 1 durch C Quadrat mal G, das muss irgendetwas sein. Ich könnte jetzt erstmal wieder den Ansatz wählen, ich will es nur nochmal verdeutlichen, das ist irgendein H von R, Phi und T. Aber sobald ich R ändere, ändert sich ja hier mal rein gar nichts, aber hier würde sich was ändern. Also von R kann es nicht abhängen. Wenn ich jetzt Phi ändere, ändert sich hier gar nichts, aber hier würde sich was ändern. Also kann es auch nicht von Phi abhängen. Und dasselbe gilt natürlich auch für T. Wenn ich T ändere, ändert sich hier etwas, aber hier vorne nichts. Also kann es auch nicht von T abhängen. Also muss dieses H einfach eine Konstante sein. Konstante K. Ja, also immer wieder dieselbe Argumentation. Ich habe zwei Funktionen, die jeweils von völlig unterschiedlichen Parametern abhängen und die sollen gleich sein, dann kann es nur eine Konstante sein. Ja, 0 könnte auch sein, das wäre der Trivialansatz und wutsch, sind wir wieder alle weg. Ja. Weil, wenn es 0 wäre, müsste ich dann quasi auch entsprechende Funktionen hier für das V und für das T halt eben finden, die dann in sich auch wieder 0 ergeben. Macht halt eben die Welt hier wenig lebenswert. Also 0 ist blöd. Gut, eine Konstante muss es sein. Damit wir es nachher einfacher haben mit dem Rechnen, schreiben wir hier minus k Quadrat hin. Ihr könnt im Prinzip auch mit dem k erstmal starten, dann kriegen wir anschließend halt eben irgendwelche komischen Wurzeln rein. Wie gesagt, es ist nur eine Schreiberleichterung. Jo. Das heißt zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal aufpassen, das heißt zum Beispiel, dass dieses genau, dass das 1 durch C Quadrat, also das war ja das G, D2 nach dt Quadrat angewendet auf T von T geteilt durch T von T, das soll minus K Quadrat sein. Was halt eben dann heißt, dass ich hier d2 nach dt Quadrat t von t ist gleich minus k Quadrat durch c, mal c Quadrat, multipliziere auch mit c Quadrat nochmal durch t von t schreiben kann. Und wenn man sich da wiederum die Dimension betrachtet, t von t auf beiden Seiten. Hier steht ein 1 durch, von der Dimension, also von der Einheit her, 1 durch t Quadrat. Dann muss das also hier auch so etwas wie 1 durch t Quadrat, also 1 durch Sekunde Quadrat sein. Deswegen ist das so etwas wie eine Frequenz. Deswegen schreibt man oft auch Omega Quadrat stattdessen hin. Ja, also das ersetzen wir jetzt hier durch ein Omega Quadrat. Wie gesagt, rein aus Dimensionsgründen, das hat überhaupt keine physikalische Bewandtnis erstmal, hat natürlich anschließende physikalische Bewandtnis, aber im Augenblick ist es erstmal einfach nur ein Ersetzen. Und die Lösung sehen wir auch sofort. Die Lösung könnte zum Beispiel bei der zweimaligen Integration, kriegen wir dann zum Beispiel einen Sinus Omega T raus und ein Kosinus Omega T. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, das Ganze wie folgt zu schreiben. Ich mache es jetzt einfach nochmal auf eine dritte Art und Weise. Also irgendwie den Sinus und den Kosinus, den fassen wir zusammen als eine Phasenverschiebung vom Sinus. Und dann haben wir halt eben als zweite, das wäre die erste Integrationsvariable und die zweite Integrationskonstante, sorry. Und die zweite Integrationskonstante wäre halt eben die Amplitude C. Die müssen wir dann irgendwann noch anpassen, noch wissen wir nicht, wie wir das machen können. Gut, damit hätten wir die erste Differentialgleichung erfüllt. Also die nehme ich in T von T. Die zweite, die ist ein bisschen schwieriger. Die zweite heißt nämlich auch Laplace, angewendet auf das V von R und Phi. Durch V von R und Phi ist gleich ebenfalls minus K Quadrat. Das heißt also, hier steht Laplace V von R und Phi plus K Quadrat V von R und Phi ist gleich 0. Und ab jetzt lohnt es sich, den Laplace-Operator wieder auszuschreiben. Ich schreibe jetzt nochmal hin, also d2 nach dr Quadrat plus 1 durch r d nach dr plus 1 durch r Quadrat d2 nach d phi Quadrat. Das Ganze auf das v von r und phi angewendet plus k Quadrat angewendet auf v von r und phi ist gleich 0. Okay. Was machen wir jetzt? Vorschlag Ihrerseits? Einfach mutig. Ja, okay. Aber der Laplace-Operator, der wirkt ja auf dieses V. Der muss ja nur in seiner Wirkung dann eine Null ergeben. Also wenn ich das Ding habe wirken lassen, dann muss es eine Null geben. Müssen wir nochmal auf. Genau. Nach R und Phi trennen. Wir machen wieder genau dasselbe, was wir oben schon mal probiert haben, also hier. Ja. Wieder so ein Produktansatz. Ein R von R mal ein Phi von Phi. Und schauen wir, ob das irgendwas bringt. Also dadurch, dass ich es aufnehme, haben wir schon mal eine gewisse Sicherheit, dass es was bringt. Insofern lohnt es dann wieder, wer mitschreiben will, mitzuschreiben. Ansonsten wird ja alles aufgezeichnet. Ihr könnt es euch dann aber im Internet auch anschauen. Gut, also lassen wir es wirken. Der erste Differentiator-Operator, der wirkt also nur auf das R von R. Und das Phi von Phi, das steht da einfach unbemerkt nebendran. Der zweite Operator wirkt nur auf das, also das 1 durch r, d nach dr, wirkt ebenfalls nur auf das r von r. Und der zweite steht da, wie bestellt, nicht abgeholt, einfach nebendran. Der dritte Operator, 1 durch r Quadrat, d2 nach d phi Quadrat, der wirkt jetzt wiederum nur auf das phi von phi. Und das r von r bleibt unbemerkt. Und dann steht jetzt hier noch plus k Quadrat r mal r, r von r, phi von phi ist gleich instant 0. Okay. Übliches Spiel. Wir dividieren durch phi von phi durch, wir dividieren durch r von r durch. Und dann steht jetzt hier d2 nach dr Quadrat r von r geteilt durch r von r. Ja, also wenn ich durch r und phi, also groß r, groß phi durchdividiere, kommt dieses 1 durch r hier unten drunter, das phi verschwindet, kürzt sich weg. Dann steht jetzt hier plus 1 durch r d nach dr r von r geteilt durch r von r. Phi verschwindet wieder, kürzt sich weg. Und dann steht hier 1 durch r Quadrat d2 nach d phi Quadrat, angewendet auf das phi von phi, geteilt durch phi von phi. Das r kürzt sich weg. Plus k Quadrat, hier kürzt sich alles weg, ist gleich 0. So, ein Term r von r, also ein Term, der nur von r abhängig ist, ein Term, der nur von r abhängig ist, alles bestens, haben wir es scheinbar geschafft. Ups, da gibt es jetzt einen Term, der ist von r und von phi abhängig, nämlich der hier. Also nicht ganz so ideal, was wir jetzt bisher gemacht haben. Was machen wir jetzt? Mit r Quadrat multiplizieren. Das ist eine gute Idee. Also r Quadrat multiplizieren. Hier steht ein r Quadrat. Hier steht ein r Quadrat. Hier steht ein r Quadrat. Okay, jetzt haben wir hier Terme, die von r abhängen. Hier haben wir einen Term, der von r abhängt. Hier haben wir einen Term, der von phi abhängt. Jetzt haben wir diesen komischen Term da hinten noch. Na gut, der hängt ja auch von r ab. Ja, dann ziehen wir den einfach quasi hier mit dazu. Also den hier plus das hier, das ist der r-Anteil, also die Funktion f von r sozusagen. Und das hier ist die Funktion g von phi. Und beide Funktionen zusammen, also f plus g soll wieder 0 sein, also muss das f gleich minus g sein. Schlussfolgerung, ich habe eine Funktion, die wieder von r abhängig ist, eine Funktion, die nur von phi abhängig ist. Ich kann beide beliebig modifizieren. Ich kann jetzt hier erstmal ein r gleich 1 Meter und ein r gleich 1,5 Meter nehmen. Trotzdem muss es immer noch gleich dem g von 30 Grad sein. Also wir setzen die beiden Funktionen wieder gleich einer Konstante. Und nehmen auf die Tafel noch den einfacheren Fall, also dieses d2 nach d phi Quadrat, phi von phi geteilt durch phi von phi soll gleich eine Konstante sein, die nennen wir mal minus Sigma. Gut, zweite Ableitung ist gleich minus Sigma mal nullte Ableitung. Das haben wir ja schon mal gehabt, nämlich, wo haben wir es denn gehabt? Hier oben, ja. Also zweite Ableitung ist gleich minus irgendetwas t von t. Genau dasselbe, was wir jetzt hier haben. Das heißt also, hier, auch hier können wir quasi wieder Folgendes machen. Das phi von phi, das muss irgendeine Amplitude mal im Sinus von dem Sigma hier sein. Allerdings, hier müssen wir nochmal aufpassen, ne? Da hatten wir Omega Quadrat und dann kam man das Omega hier rein. Also steht jetzt hier die Wurzel aus Sigma mal Phi plus ein Delta Schlange. Das wäre eine geeignete Lösung für diese Differentialgleichung. Jetzt haben wir also, das ist jetzt der unschöne Ausdruck, den ich vorhin gesagt hatte. Wir nehmen lieber mal so ein K-Quadrat oder so ein Omega-Quadrat, weil dann habe ich irgendwelche komischen Wurzeln hier drin stehen. Ist zwar okay, ja, aber ich hätte es ja auch irgendwie anders auf nehmen können. Trotzdem gibt es für dieses Sigma hier oder für die Wurzel Sigma gibt es noch eine Bedingung. Wir überlegen uns nochmal anhand der Grafik da oben, wie gesagt, schwingende Trommel, also etwas ganz Mechanisches, was wir eigentlich erwarten. Bei dieser schwingenden Membran, von der ich jetzt überhaupt nicht weiß, wie und wo die und wann die schwingt, habe ich trotzdem ein paar Erwartungshaltungen. Eine Erwartungshaltung ist, wenn es wirklich eine Trommel sein soll oder eine Membran, dass die hier außen gefixt ist. Also das U von R gleich, wir nennen das mal jetzt hier Radius A, R gleich A für jedes beliebige Phi zu jedem beliebigen Zeitpunkt T, das soll 0 sein. Ja, das wäre eine sinnvolle Bedingung, dass die Außenrum irgendwie gefixt ist. So wie die Gitarrenseite halt eben auch zwei Stellen hat, wo sie halt eben fixiert ist. Wenn man das nicht macht, ist es keine Trommel. Also das Ding kann zwar trotzdem schwingen, ja, aber es ist halt eben keine Trommel. Gut, das wäre die eine Bedingung, die wir hätten. Haben wir sonst noch etwas, was wir uns vorstellen könnten? Irgendwas, was in den R-Koordinaten wirken kann oder in den Phi-Koordinaten wirken kann? Also wir können jetzt zum Beispiel nicht fordern, kann man jetzt mal machen, indem man von mir aus den Finger drauflegt, aber wir können nicht fordern oder irgendwie anders fixieren, dass jetzt U von R gleich 0, dass das irgendeine auch 0, mit 0 schwingt. Ja, weil gerade in der Mitte wird es wahrscheinlich sogar am heftigsten schwingen, unter Umständen. Also irgendeine andere Ausrichtung, irgendeine andere Fixierung in R, eher schwer. Also müssen wir noch irgendwas suchen in Phi. Ja.
Bei festem R ist Phi periodisch.
Genau. Ja, also wenn ich jetzt hier das R irgendwie fixiere, da an der Stelle, und ich betrachte jetzt mal, ich lasse jetzt das Phi wandern, dann geht es jetzt hier von mir erst mit der Schwingung hoch, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch, dann explodiert es fast, aber es, hoffentlich bleibt die Membran erhalten. Dann geht es irgendwie weiter und weiter und weiter, ich weiß auch gar nicht wie. Aber sobald ich wieder hier vorne angekommen bin, wo ich gestartet bin, hoffe ich, dass ich genau dieselbe Schwingung wieder habe, die ich hatte, als ich gestartet bin. Nicht zum anderen Zeitpunkt, aber zum selben Zeitpunkt. Ja? Das heißt also, mein U von R und Phi und T soll identisch sein einem U von R und Phi plus 2Pi und T. Ja, also nach einer Runde habe ich immer noch dasselbe U. Oder um es noch allgemeiner zu sagen, auch wenn ich da einmal drumherum gewandert bin, jedes Mal komme ich an der Stelle auf das gleiche U, auf die gleiche Schwingung. So, hilft mir das jetzt irgendwie? Ja, sonst hätten wir es ja eben nicht entwickelt. Das hilft mir nämlich für dieses Sigma hier, weil die Aussage nämlich sein muss, dass C Schlange Sinus aus Wurzel Sigma Phi plus 2Pi plus Laplace, plus Laplace Quatsch, plus dem Delta da hinten auch identisch sein muss mit dem, was wir vorher hatten. Also immer, wenn ich den Winkel um Phi oder um Phi plus 2Pi, um bei Phi plus 4Pi und so weiter betrachte, muss immer genau dasselbe Phi von Phi rauskommen. Was heißt das für unser Sigma? Oder für unsere Wurzel Sigma? Ja? Genau. Genau so ist es. Allerdings inklusive der Null. Weil es kann ja durchaus sein, dadurch, dass wir da hinten noch die Freiheit haben mit dem Delta, auch ein Sinus-Delta wäre ja nicht 0 in Summe, deswegen darf es also auch aus 0 sein. Gut, jetzt haben wir schon mal die Abhängigkeit von der Zeit, wir haben die Abhängigkeit von dem Phi. Was fehlt uns noch? Der große Rest, nämlich die Abhängigkeit von dem R. Und das wird jetzt leider die schwierigste Aufgabe werden. So, was brauchen wir denn alles noch? Was brauchen wir nicht mehr? Das brauchen wir nicht.
Sigma?
Hier?
Genau, und darunter ist es dasselbe?
Nee, plus 2π. Also die Aussage ist, wenn ich...
In der Wurzel steht noch dasselbe.
Ja. Soll immer noch ein Sigma heißen. Ich hatte es schon mal versucht zu verbessern, aber... Also steht immer noch Wurzel Sigma. Und dann steht halt eben statt dem Phi einfach ein Phi plus 2π. Nach dem Motto, wenn ich halt eben einfach einmal drumherum bin, muss immer noch selber rauskommen. Und deswegen halt eben die Aussage auch von eben, dass das Wurzel Sigma gleich m sein muss. Gut. Schauen wir uns das R von R an. Also, ich schreibe jetzt einfach nochmal das ab, was oben drüber steht. Das R von R steht... Also es ist jetzt quasi dieses f von r inklusive dem k-Quadrat r-Quadrat. Und ich multipliziere gleich mit dem r von r durch, dann haben wir eine Zeile weniger. Also da steht jetzt hier ein r-Quadrat, d2 nach der r-Quadrat plus r-Quadrat durch r, das kann ich gleich mal wegkürzen. Da steht ein r. Aha, immer noch. Ja, ich weiß. Sie haben recht. Nee, warte mal, stopp. Nee, stimmt schon. So, jetzt mal ganz kurz überlegt. Ja, das ist schon klar. Aber sein Punkt ist, dass Phi und m mal Phi ja nicht unbedingt denselben Wert ergeben müssen. Auch wenn ich jetzt, also wenn das jetzt 17,5 Grad sind, na, und dann nehme ich jetzt irgendwas anderes. Ach, wo habe ich mich denn da vertan? Ja. Genau so muss es sein. Stimmt schon. Also, ich betrachte hier nicht Phi, sondern ich betrachte hier Wurzel Sigma mal Phi. Ja? Und zu dem Wurzel Sigma mal Phi, da darf ich noch ein 2π dazu nehmen. Ja? Oder ein 4π oder ein 8π oder sonst irgendetwas. Und dementsprechend muss das halt eben jetzt hier von vornherein ein m mal Phi sein. Könntest du uns später nochmal angucken.
Okay.
Ja? Ja. Nee, der Wert vorher ist Wurzel Sigma mal Phi und jetzt ist er immer noch Wurzel Sigma mal Phi, allerdings mit 2 Pi Verzögerung halt eben. Warte mal, die Klammer kann ich dann auch weglassen.
Mein Vater sagt, dass man jetzt für Phi statt Phi halt 4 plus 2 Pi einsetzt, für die Periodizität. Also muss dort Wurzel Sigma auf Phi plus 2 Pi wirken.
Also machen wir es nochmal mit Klammern. Okay, gut. Also, jetzt bleiben wir dabei. Okay, statt dem Phi darf ich auch Phi plus 2 Pi einsetzen. Dann habe ich jetzt hier den Wert Sigma Phi, also Wurzel Sigma Phi, und hier habe ich den Wert auch Wurzel Sigma Phi. Dann habe ich hier quasi 0 stehen und hier habe ich Wurzel Sigma plus 2 Pi stehen. Und jetzt stimmt es doch, weil jetzt ist klar, also hier ändert sich ja nichts aus dem ersten Term. Die 17,5 Grad sind immer noch die 17,5 Grad. Aber hier steht halt eben hinten jetzt Wurzel Sigma mal 2 Pi. Und das heißt, dieses Wurzel Sigma muss gleich M sein. Ja, jetzt haben sie mich auch in Schleudern erstmal gebracht. Ja, aber jetzt klar?
Ja.
Okay. Gut, also R Quadrat durch R, D nach dr. Wirkt auf das R von R. Und dann steht da hinten noch plus K Quadrat R Quadrat R von R ist gleich 0. Nee, ist nicht gleich 0, sorry. Sorry. Das ist das E von R, was wir bisher haben, allerdings mit R durchmultipliziert. Und das ist gleich, was haben wir gesagt? Das ist gleich minus Sigma. Genau. So, jetzt haben wir hier einerseits das F von R plus dem G von R. Das G von R war gleich minus Sigma, deswegen muss das F gleich plus Sigma sein. Und Sigma ist wiederum m Quadrat. Also hier steht Wurzel Sigma ist gleich m, deswegen ist das gleich plus m Quadrat mal dem R von R. Jo. Üblicherweise dividiert man jetzt nochmal durch R Quadrat durch, damit man hier vorne quasi die zweite Ableitung ohne irgendeinen Vorfaktor hat. Und es ist eine gewöhnliche Differentialgleichung, deswegen können wir jetzt aus den partiellen Ds in die normalen Ds übergehen. Ich schreibe jetzt einfach hier erstmal das R von R. Und dann gibt es jetzt hier den Term K Quadrat. Ich teile durch R Quadrat, also bleibt da nichts mehr stehen, mal R von R. Und das, was hier drüben steht, dieses M Quadrat, das ziehe ich rüber. Das gibt dann M Quadrat durch R Quadrat mal R von R. Und das ist gleich 0. So, diese Differentialgleichung, die wollen wir jetzt fast schon knacken. Fast. Was denn? Das ist das K, was einfach da hinten noch rumsteht. Also dieses K-Quadrat, R-Quadrat, das entspricht genau dem Term da hinten. Und das ist halt eben die Separationskonstante hier, das M-Quadrat. Jetzt sind wir schon fast am Ziel, welche Differentialgleichung wir knacken müssen. Fast am Ziel heißt noch nicht ganz. Was man üblicherweise macht, ist, dass man irgend so ein Z ist gleich K mal R substituiert. Warum, werden wir gleich sehen. falsch rum. Das k mal z ist gleich r, Gesundheit. Und dementsprechend, nein, es stimmt doch, was sage ich denn? Also z ist gleich k mal r und dementsprechend ist halt eben ein dz gleich k mal dr. Wir müssen aber dr ersetzen, deswegen haben wir da stehen, 1 durch k ist dz ist gleich dr. Gut. Also, mit Hilfe dieser Substitution machen wir jetzt Folgendes. Wir ersetzen überall dieses d nach dr Quadrat in d2 nach dz Quadrat mal k Quadrat. Ja, sieht das jeder? Jede? Das d nach dr wird ersetzt durch 1 durch k d nach dz. Deswegen gibt es dieses k Quadrat dann sozusagen im Zähler. Plus 1 durch r, das ist z durch k. Das d nach dr liefert auch wieder ein k d nach dz. Und das gibt dann ein r von z. Plus ein k Quadrat minus m Quadrat r Quadrat ist halt eben auch wieder z Quadrat k Quadrat. Ganz kurz, wo steht was? Das da? Das sind zwei Ks, also K mal K. K aus dem ersten, aus dem 1 durch R ersetzt und das D nach DR muss ich auch das K mit berücksichtigen. Deswegen habe ich dann K D nach DZ stehen. Jetzt sehen wir auch, warum wir die Substitution gewählt haben, weil überall die Ks quasi jetzt verschwinden. Denn ich kann hier einfach durch K Quadrat durchdividieren, dann steht hier k Quadrat weg, hier steht k Quadrat, es gibt nur noch eine 1 und hier steht auch ein k Quadrat, was wegfliegt. Und das ist dann die Differentialgleichung, die wir tatsächlich lösen wollen. Das ist die Bessel'sche Differentialgleichung, falls das mal jemand nachschlagen will. Ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gucken im Buch nach und werden dann sehen, dass dieses r von z natürlich die Bessel-Funktionen sein werden. Das ist irgendwie naheliegend, wenn das die Bessel'sche Differentialgleichung ist, dass man die Bessel-Funktion rauskriegt. Und wenn man jetzt kein Buch zur Hand hat, muss man halt eben erst nochmal versuchen, die Differentialgleichung zu knacken. It's up to you. Soll ich jetzt hier an der Tafel lösen oder einfach die Lösung hinschreiben? Wer mag die Entwicklung der Bessel-Funktion sehen? Nee, dann würden wir einfach weitermachen und also wir verlieren ganz am Ende im Februar irgendetwas an Zeit, aber ansonsten, wie lange dauert es? Halbe Stunde dauert es schon. Also, man sollte es einmal gesehen haben, wie man mit solchen blöden Differentialgleichungen umgeht. Ja? Also, einmal müssen wir sowieso irgendwann mal durchdifferenzieren. Jahrelang geübt. einmal müssen wir sowieso wirklich von der Pike auf halt eben lernen. Okay, gut. Jetzt machen wir Folgendes: Damit ich die obere Tafel einfach wegwischen kann, schreiben wir uns jetzt mal zur Ergebnissicherung die zwei Ergebnisse haben, die wir bisher haben. Und das Phi von Phi Okay. Also, Bessel-Funktion. D2 nach dz Quadrat plus 1 durch z, ist das richtig? D nach dz. Plus 1 minus m Quadrat durch z Quadrat und das Ganze quasi auf dieses r von z angewendet gibt gleich 0. Damit wir gleich den richtigen Mindset haben, die Bessel-Funktion, da schreibt man gleich von vornherein so ein j hin von z. Also jetzt mathematische Abhandlung. Statt dem r von z haben wir jetzt halt eben jetzt hier so ein j von z stehen, weil das entspricht eigentlich dem international üblichen Terminus technicus für die Bessel-Funktion. Und was wir gleich sehen, ist Folgendes. Das ist natürlich einerseits eine Differentialgleichung in z und andererseits hängen wahrscheinlich die Lösungen irgendwie von diesem m ab. Ja, von diesem m. Das heißt, man macht gleich einen Index an die Bessel-Funktion dran, also ein jm von z. Und wir wissen, wo dieses m herkommt. Ja? Das m hat uns diese Periodizität reingebrockt. Ohne diese Periodizität hätten wir jetzt hier einfach so ein schönes Wurzel aus Sigma stehen, völlig unbestimmt. Wir hätten es irgendwie vielleicht aus irgendwelchen Randlingen oder auch nicht lösen können. Aber jetzt sind wir halt eben vergattert, dass dieses m aus den natürlichen Zahlen inklusive der Null kommen muss. Gut. Jo, also, so eine Differentialgleichung kann man jetzt erstmal versuchen zu lösen, indem man guckt, ich integriere es einfach mal auf. Man wird dann sehen, dass man Schiffbruch erleidet. Dann kann man versuchen, irgendwelche Elementarfunktionen zu machen. Elementarfunktionen, Sinus, Cosinus, Exponentialfunktionen, Tangens, Hyperbolikus, was weiß nicht alles, Schiffbruch. Und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, macht man immer Folgendes. Wenn man gar nicht mehr weiter weiß, macht man einfach einen Potenzreihenansatz. Und zwar in der Form, dass man sagt, das gibt irgendein an z hoch n. Und diese ans, die sind dann von mir aus noch mit dem Index m zu versehen, das lassen wir jetzt mal weg, weil schon schreiben wir uns ja tot. Also irgendwelche Potenzialreihe, z von hoch 0 bis z hoch 153, mit irgendwelchen Vorfaktoren an. Im Prinzip läuft das n von 0 bis unendlich. Das hat seine Berechtigung insofern, ich weiß nicht, ob Sie, also haben Sie bestimmt schon mal gemacht, Taylor-Reihenentwicklung. Taylor-Reihenentwicklung heißt, Sie nehmen so an einem Punkt den Funktionswert und die erste Ableitung, die zweite Ableitung, die 25. Ableitung und so weiter und versuchen dann halt eben aus diesen Werten, an diesem einen Punkt, den Wert vorher zu bestimmen an einem ganz anderen Punkt. Das ist ja im Prinzip Taylor-Reihenentwicklung. Und das machen wir jetzt hier im Prinzip auch, nur dass wir halt eben als das quasi überführen in die Werte z hoch 0, z hoch 1, z hoch 25 und so weiter mit irgendwelchen Vorfaktoren. Was man üblicherweise noch macht, ist Folgendes. Wir ziehen schon mal so ein z hoch μ aus dieser gesamten Summe raus. Das erschließt sich im Augenblick, muss ich ehrlich zugestehen, noch gar nicht, warum man das sinnvollerweise macht. Aber wir werden dann gleich sehen, dass es einen Sinn macht. Das vereinfacht das Ganze etwas. Aber es kommt nichts anderes raus, wenn Sie es von vornherein nicht machen. Ja? Nur es ist etwas einfacher. Also für mich ist es einfacher. So, wir betrachten mal das ganze Teil bei z gleich 0. Und wenn wir das betrachten, dann wird man also sagen, dass jetzt m von z gleich 0, das ist dann also, oder besser gesagt z gegen 0, das ist dominant was? Das z hoch μ mal a0. Weil alle anderen Terme, die da hinten folgen, also a1 mal z plus a2 mal z Quadrat, also Klammer a1 mal z, ist ja, geht ja noch schneller gegen 0, als dieses z hoch μ selbst schon gegen 0 geht. Insofern ist das der dominante Term. Und wir können auch sagen, dass dieses z hoch μ ein μ sein muss, was größer gleich 0 sein muss. Warum? Wenn das z hoch μ hoch minus 1 wäre, also z hoch minus 1, hätten wir bei z gegen 0 eine Singularität. Das heißt, die Trommel würde an der Stelle explodieren. Eigentlich wollen wir ja ganz gern weiter trommeln. Also deswegen sagen wir, okay, eine Explosion in der Mitte der Trommel ist nicht ganz so schön. Außerdem haben sie es nicht beobachtet. Also insofern, als Physiker glauben wir auch, dass das, was wir so beobachten, halt eben irgendwie auch der physikalischen Realität entsprechen muss. Also, der dominante Term ist dieses a0 mal z hoch μ mit einem μ größer gleich 0. Das setzen wir jetzt mal in die Differentialgleichung ein, die wir da oben stehen haben. Das heißt, wir differenzieren also dieses jm für z gegen 0 zweimal. Da kriegen wir beim ersten Mal ein μ runter und beim zweiten Mal ein μ hoch μ minus 1. Ja, sehen wir das alle? Beim ersten Differenzieren kriegen wir μ mal z hoch μ minus 1. Dann differenzieren wir es nochmal. Dann kriegen wir ein μ mal μ hoch minus 1 mal z hoch μ minus 2. Dann steht jetzt hier ein 1 durch z und die erste Differenzation, also μ mal z hoch μ minus 1. Dann steht jetzt hier ein Plus, einmal jm, also z μ. Und dann steht jetzt hier minus m Quadrat z Quadrat, also geteilt durch z Quadrat mal z hoch μ. Und bei dem Ganzen steht noch ein a0 davor. Das habe ich jetzt hier überall unbewusst, bewusst vergessen. Und das soll gleich 0 sein. Gut. Dann steht jetzt hier ein, also wenn das 0 sein soll, können wir das a0 hier irgendwie beliebig setzen. Wenn wir es 0 setzen, ist blöd. Ja, weil dann haben wir den ersten Term vermieden, wollen wir nicht machen. Also wir werden auch später sehen, dass es schlecht ist, wenn man a0 gleich 0 setzt. Deswegen vermeiden wir es jetzt mal, das a0 gleich 0 zu setzen. Das heißt aber, dass halt eben diese Klammer hier 0 sein muss. Tut aus zwei Termen ist man dann 0, wenn einer der Terme 0 ist. Also steht jetzt hier μ mal μ minus 1 mal z hoch μ minus 2. Hier steht übrigens genau dasselbe, also nicht dasselbe, sondern etwas Ähnliches. Hier steht jetzt ein Plus μ mal z hoch minus 2, weil hier steht ja z hoch minus 1 geteilt durch z, also nochmal ein z hoch minus 2. Dann steht jetzt hier ein Plus z μ, das ist der Term. Und hier steht noch ein m Quadrat z μ hoch minus 2. Wenn ich den Term hier noch irgendwie damit reinschaufeln will, dann könnte ich es auch so machen, dass ich sage, das ist ein z-Quadrat mal z hoch minus 2, μ minus 2, und das ist 0. Okay, das hier können wir noch vereinfachen, das sehen wir sofort. Hier steht μ-Quadrat minus μ plus μ, das ist, ja, das cancelt sich gegenseitig, minus m Quadrat plus z Quadrat mal z hoch μ minus 2 ist gleich 0. Okay. Jetzt für den Grenzübergang z gegen 0 können wir sagen, dann ist dieser Term wahrscheinlich hier vernachlässigbar. Und dann sehen wir, dass wir quasi hier rausbekommen, dass das μ gleich plus minus m sein muss. Damit wir das Ganze halt eben gleich 0 haben. Weil wir das z gegen 0 gehen lassen. Ja? Also für z gegen 0 ist das kleiner als die anderen Terme, die da vorne irgendwie jetzt konstant sind. So, das minus m, also erinnern wir uns nochmal, was es m war. M war aus den natürlichen Zahlen, inklusive der 0 allerdings. Aus den natürlichen Zahlen, das heißt also, ich stehe jetzt hier entweder im Plus eine natürliche Zahl oder Minus eine natürliche Zahl. Auf der anderen Seite hat man gesagt, dass das μ größer gleich 0 sein soll. Also folgt daraus eigentlich, dass das μ nur plus m sein kann. Das heißt also, das, was wir da oben als Ansatz gewählt haben, können wir wie folgt schreiben, das ist ein z hoch m. Und dann halt eben noch die Summation, die Summe, die da hinten dran folgt. Deswegen haben wir dieses z hoch μ rausgezogen, weil man da quasi so ein z hoch m rausziehen kann. Und jetzt sehen wir auch schon, dass es durchaus seine Berechtigung hat, dass wir halt eben jetzt dieses jm indiziert haben mit einem m, dass es für die unterschiedlichen m's halt eben auch möglicherweise unterschiedliche Lösungen rauskommen. Zumindest schon mal ein Vorfaktor. Mhm. Ja, das stimmt schon. Aber dadurch, dass wir den Vorfaktor jetzt ja schon genullt haben, kann im Prinzip hier, also ja, Sie haben recht, wenn man jetzt quasi wirklich betrachtet halt eben, das geht quadratisch gegen 0, das geht sogar kubisch gegen 0, könnte man den Gedanken kriegen, für m gleich 0, nee, es kann nur quadratisch gegen 0 gehen, für m gleich 0, also μ gleich m gleich 0, hätte ich ein z hoch minus 2. Aber im Prinzip sagen wir halt eben, dadurch, dass der Vorfaktor 0 ist, ist das Ding erledigt. Ja. Gut. Ich schreibe die Bessel-Funktion, damit ich es jetzt insgesamt etwas leichter habe, jetzt wieder als eine geschlossene Form hin. Ich ziehe also das z hoch m jetzt hier wieder rein. Und schreibe a n hoch z mal z hoch m plus n hin. Ja?
Sollen Sie beim Reinziehen tatsächlich beachten, dass alle Potenzen wieder dieses m aufgradiert bekommen? Als Sie das μ rausgezogen haben, haben Sie es aber nicht gemacht, dann haben Sie immer noch z hoch m geschrieben. Und n starten
dann, ist das nicht n? Jein. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich habe die Potenzreihe von vornherein so aufgebaut, dass ich sage, das ist ein z hoch μ, ich interpretiere es mal anders, mal einer Summe. Und die lasse ich halt eben bei 0 loslaufen. Ich weiß, was Sie meinen. So wie ich es didaktisch vorbereitet hatte, habe ich gesagt, ich ziehe jetzt was raus, also hätte ich dann z hoch μ, n minus μ hinschreiben müssen. Stimmt schon. Ja. Ja. Gut. Also jm haben wir jetzt. Wir brauchen aber auch jm' von z. Das heißt, wir müssen es jetzt einmal differenzieren, weil wir es ja hier als erste Ableitung brauchen. Also steht jetzt hier, das ist eine Summe von n gleich 0 bis, von n gleich 1 bis unendlich. Ne, doch von 0 bis unendlich. M plus n mal a n mal z hoch m plus n minus 1. Und dann brauchen wir nochmal die zweite Ableitung. Wobei, eigentlich brauchen wir gar nicht das Teil hier, sondern wir brauchen gleich 1 durch Z. Davon. Ja, Sie sehen, erste Ableitung geteilt durch 1 durch Z. Also steht jetzt hier n gleich 0 bis unendlich m plus n an z hoch m plus n minus 2. Das ist das, was wir eigentlich brauchen. Dann brauchen wir die zweite Ableitung. Der Vorfaktor von der ersten mal der Vorfaktor von der zweiten und dann halt eben das Teil hier noch um 2 reduziert. Gut, und all diese Terme, die müssen wir jetzt da irgendwie eintragen. Also, zweite Ableitung. Summe über n. Vorfaktoren plus 1 durch z d nach dz, also plus dieser Term hier. Na, der hier. Plus einmal das Jm. Plus einmal das Jm. Anz hoch m plus n. Und dann minus m Quadrat Jm durch z Quadrat. Also nochmal dasselbe. Allerdings minus 2. Okay. Also es ist einfach zweite Ableitung. Das ist die erste Ableitung nochmal mit 1 durch z durchmultipliziert. Oder durch z dividiert. Das ist die nullte Ableitung, einfach so, wie sie steht. Und das ist die nullte Ableitung mit z Quadrat durchmultipliziert. Ja? Wo sind Sie jetzt in der dritten Zeile? Ja. Aufpassen. Die erste Ableitung als solche, ich mache es mal ein bisschen anders. Die erste Ableitung als solche ist nur der weiße Term. Ich hab befürchtet, dass das zu kommen. Zu Missinterpretationen führen kann. Also das ist hier nur die erste Ableitung. Und dieses zusätzliche minus 1, das kriege ich ja dadurch, dass ich dieses 1 durch z hier noch dazu geschrieben habe. Ja, deswegen keine hoch minus 3, sondern hoch minus 2 nur. Okay? So, ich weiß, wir sind jetzt schon ein Viertel vor. Lassen Sie mich noch gerade eine Zeile hinschreiben. Ich werde jetzt einfach alles, was hier steht, in eine große Summe zusammenfassen. Und die Mathematiker würden jetzt wieder erst beweisen müssen, und ich meine das gar nicht böse, sondern das ist auch tatsächlich so, das sind unendliche Summen, 3 Stück, und wir wissen, was für ein Quatsch rauskommen kann, wenn ich unendliche Summen falsch zusammenfasse. Deswegen muss man es eigentlich wirklich mathematisch beweisen. wir machen das jetzt mal so und glauben, dass die Mathematiker das bewiesen haben, dass man wirklich die Summen so zusammenfassen darf, wie ich das jetzt hier hinschreibe. Wir haben drei Terme, die gehen alle mit z hoch m plus n minus 2. Das sind die hier. Die kann ich alle drei zusammenfassen. Und die gehen auch noch lustigerweise alle mit an. Also schreiben wir erstmal die Summen hin. Hier steht noch ein m-Quadrat davor. Und wie gesagt, die gehen alle mit an z hoch m plus n minus 2. Und dann gibt es noch die Terme, das ist genau die eine Summe, die einfach nur mit z hoch m plus n geht. Und das hier alles zusammen, also wirklich als eine Summe geschrieben, das soll dann immer noch 0 geben. Und wir gucken uns dann ab dieser Formel nächste Woche an, das ist aber doch länger als, was hast du gesagt, eine halbe Stunde? Nee, eine halbe Stunde schaffen wir schon insgesamt, das stimmt. Wir gucken uns dann nächste Woche insgesamt an, was wir aus dieser Gesamtsumme lernen können. Weil aus dieser Gesamtsumme kann man nämlich Folgendes lernen, dass diese Vorfaktoren an irgendwelche Bedingungen untereinander haben, damit das eine Null ergeben kann. Aber wie gesagt, das gucken wir uns nächste Woche an. Ja? Jo. Sorry, also Sie sehen, selbst die uns so sehr vertraute Trommel, wo man schon als Kleinkind drauf rumgehämmert hat, macht physikalisch halt eben enorme Schwierigkeiten. Und dass man nicht mal in zwei Unterrichtsstunden durchkommt. Aber nächste Woche haben wir es dicke hinter uns. Schöne Hauptvorlesung, schönes Wochenende, schöne Woche insgesamt.